Willkommen zu Borgert spricht. Heute mit Christina N. Salamea. Die Chrissy ist Synchronsprecherin und Filmbloggerin. Sie hat eine unheimlich abenteuerreiche Karriere hingelegt und erzählt ehrlich und emotional von ihrer Reise bisher. Freut euch auf Borgert spricht mit Christina N. Salamea.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Ich hab dir einen Tee angeboten und dir die Teesorten vorgelesen und dann bist du bei dem Stichwort Glückstee sofort angesprungen. Dir war ganz egal, was da drin ist.
Ja. Weil wenn da Glück draufsteht für meinen Kopf, funktioniert das schon. Placebo-Effekt.
Bist du da, ja, bist du da so ein bisschen, ja, nicht abergläubig, aber so ein bisschen, dass du denkst, komm, wenn ich an etwas glaube, dann...
Dann funktioniert's.
Ja?
Und das hat sich auch oft bewahrheitet, ja schon. Also,
hauptsächlich bei Teesorten.
Ja, genau. Ich habe auch noch nicht, beziehungsweise ich habe jetzt auch noch nicht probiert, aber eigentlich fühle ich mich jetzt schon glücklich, deswegen...
Ach, schön.
Mal gucken, was gleich passiert.
Ja, so ein Tee ist ja auch so mehr so ein Erlebnis, ne, vom Aufgießen her und so und dann der Geruch.
Ich kann ja mal gucken, ich kann
ja
probieren.
Ja, probier doch mal.
Ah, das ist, glaube ich, noch zu heiß.
Ist
ein bisschen ASMR hier. Er ist der...
Hör mal, ich gehe mal das Mikro nochmal genauso. Jetzt. Und jetzt,
Muss ich dabei auch so nervig flüstern?
Warum machen die
ich
das? Komisch, ne?
Die Aggression. Das soll irgendwie beruhigend sein, aber ich hasse es.
Ich fühle mich glücklich.
Es ist lecker. Ist lecker.
Ja?
Schön würzig.
Mhm. Es hört sich auch, du hörst dich sehr glücklich an, so wie du schlürfst. Das ist ein glückliches Schlürfen.
Ja, genau. Jetzt bin ich glücklich.
Nicht so ein tragisches. Mach mal ein tragisches Schluchzen.
Oh mein Gott, jetzt hier direkt im Job. So ein tragisches Schlürfen.
Aua. Ah, toll. Super, ey. Ja, guck mal, haben wir wieder den Leuten was gegeben, ne? Fürs nächste Casting.
High Quality Content hier.
Genau,
auf jeden Fall.
Richtig, absolut. Du hast doch auch diesen, weil du sagtest, wenn du daran glaubst, dann hilft es dir. Du hattest doch auch diese Kampagne oder dieses Mantra Weg zum Ziel, ne? Das war doch so ein bisschen dein Hashtag.
Genau.
Oder ist es sowieso, ne?
Ja, also mittlerweile nicht mehr, weil der Hashtag, glaube ich, ein bisschen verwirrend ist für diejenigen, die es nicht wissen. Als ich den Entschluss gefasst habe, Synchronsprecherin zu werden, dachte ich nehme das alles YouTube-technisch mit und dokumentiere das halt im Videoformat und habe diese Reihe Weg zum Ziel genannt. Weg zum Ziel, Synchronschauspielerin zu werden. Und mittlerweile ist dieser Hashtag aber verwirrend, weil ich meinen Traum ja erfüllen konnte die letzten Jahre, endlich nach 10 Jahren. Und da kamen dann öfter auch mal so Kommentare, warum nennst du das Weg zum Ziel?
Du hast es doch schon nicht geschafft.
Also so mehrmals, ne? Und dann dachte ich, okay, dann eigentlich ist es besser, diesen Hashtag zu behalten, damit man alle den ganzen Content unter dem Hashtag findet. Aber da
jetzt so als Social Media Managerin gesprochen, ne? Verstehe. Ja, genau.
Sozusagen, ja. Aber es macht halt inhaltlich nicht mehr so viel Sinn und es ist, glaube ich, mehr verwirrend, als dass es wirklich als Titel dieser Reihe noch funktioniert. Und es ist ja ich mache ja kein YouTube mehr. Von daher geht das auch klar, dass ich das auch weglasse.
Weil du keine Zeit hast?
Also keine Zeit. Ich habe ja eigentlich auch das bewusst aufgegeben fürs Synchronsprechen, für die Karriere. Und es hatte ich auch weniger Zeit, weil ich ja so als in der Filmemacherbranche unterwegs war, als Produzentin und Autorin unter anderem. Und da hatte ich dann einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und wie das so mit dem Algorithmus ist, wenn du das nicht regelmäßig machst, dann killt dich das und dann kannst du das auch gar nicht mehr retten. Also du erreichst dann nicht mehr das Publikum, das du vorher erreicht hast. Mhm. Aber das war mir auch klar und das war mir es auch wert. Weil
wenn ich mir deinen YouTube-Channel angucke, was ich ja mal getan habe, natürlich aus Recherchegründen, da ist natürlich auch viel drauf, viel verschiedener Content drauf gewesen. Ne? Du hast ja jetzt nicht so gesagt, ich mache InnoDesign und du hast so irgendwie das durchgeführt. Ne? Sondern plötzlich hast du gesagt, ich werde Synchronsprecherin. Es fing ja an, einfach nur aus Jux und Dollerei mit Freundinnen einfach Quatschvideos aufzunehmen. Ist das richtig?
2009 habe ich meine ersten Videos
gab's da schon, da gab es noch Modem.
Ja, da haben wir noch mit Laptop-Kamera aufgenommen. Da war das noch kein Business-Modul, da war YouTube wie ein Forum, wo du Tipps austauschen konntest und das fand ich ganz cool. Mhm. Und eigentlich, also wenn wir jetzt so den beruflichen Werdegang mal zurückverfolgen, eigentlich bin ich gelernte Rechtsanwaltsnotarfachangestellte.
Of course, natürlich, das liegt auf der Hand.
Das sieht
klar.
Man mir auch an.
Weg zum Ziel.
Und war halt nicht glücklich in dem Beruf, das hat einfach nicht zu mir gepasst, habe auch nicht gut verdient und...
Moment, im Notarbereich nicht gut verdient, da würde ich ja schon denken, was?
Ja, nee, aber als Angestellte, klar, die Notare und die Anwälte verdienen super, aber ich habe im Gegensatz zu meiner Freundin, die Industriekauffrau war, mehr gearbeitet und weniger verdient, da dachte ich muss irgendwie einen Jobwechsel hinkriegen und dann war ich IT-Kauffrau 3 Jahre lang. Und in der Zeit hatte ich mehr Freizeit und da habe ich YouTube entdeckt und da habe das also als Fan verfolgt und dachte, oh wie cool, aber die Amerikanerinnen eher und hatte irgendwie dadurch Lust gekriegt, das auch auszuprobieren, aber die Scham war so groß. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, es gibt auch Deutsche, die das machen. Ich so, echt? Und dann habe ich mir das angeguckt, oh cool, wenn die das machen, dann traue ich mich das auch. Und dann war ich halt Teil dieser Community und tatsächlich habe ich klassisch mit Styling-Videos angefangen und es hat sehr viel Spaß gemacht und es war irgendwie cool, sich auch auf diese Art und Weise kreativ auszuleben und Videos zu filmen, zu schneiden, mit Musik zu unterlegen und dann Comedy einzubauen und dann habe ich halt irgendwie immer das für die Sachen genutzt, auf die ich gerade Lust hatte, zu kreieren. Und dann ist das halt so ein Hobby eigentlich gewesen nebenbei. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich damit irgendwie, das war nie das Ziel, damit Geld zu verdienen. Aber es gab ja schon das YouTube-Partner-Programm. Mhm. Es gab keine Netzwerke oder Managements oder so, das gab es noch nicht. Aber dann kamen irgendwann die ersten Firmen auf einen schon zu und haben dann die Werbewirksamkeit bemerkt. Und und dann ist das irgendwie so, wir waren so die erste Generation, die das so miterlebt hat, dieses Business-Modul YouTube. Und das war eine ganz spannende Phase, weil so viel Veränderung dann auch gekommen ist.
War das denn wirklich auch so gut vernetzt dann zu der Zeit, dass ihr euch dann so ausgetauscht habt? Hey, Hammer,
super,
hast du auch eine Anfrage bekommen, ja?
Ach so, nee, du meinst mit Anfragen, nein, einfach nur...
Ich meine mit den anderen YouTubern dann, weil
ja,
warst du dann in so einer Bubble, in so einer Szene?
Das war voll die Bubble,
dann, ja?
Also aber in je nachdem, was für ein Bereich du Videos machst, zum Beispiel Gaming, Comedy oder Styling, Fashion, sind das alles... separate Bubbles und und ich war in dieser Styling-Bubble und da waren alle super nett und das ist alles total cool und sehr, ich habe auch viele Freunde gehabt dann in diesem Bereich und das war total die schöne Erfahrung, weil ich komme aus einer kleinen Stadt, hatte nicht so viel Kontakt mit kreativen Menschen und das kam dann übers Internet tatsächlich und das war schön.
Wie ist denn das angestiegen bei dir, mit dem Erfolg mit der Followerschaft bei YouTube?
Boah, das ist so eine.
Und war das auch ein wichtiger Faktor?
Nee, das war überhaupt kein wichtiger Faktor. Ich wollte einfach nur mitmachen. Und dann, es gab, was früher gemacht wurde, es gab so Wettbewerbe, so Schminkwettbewerbe. Und da gab es ein Thema. Und dann sollte man zu dem Thema einen Look kreieren.
Online, in dem Video.
Genau. Mhm. Und das hat man untereinander gemacht. Und das hat Spaß gemacht. Und da hatte ich dann 2-mal gewonnen. Also man hat nicht wirklich was gewonnen, aber
verstehe.
Es hat Spaß gemacht, dann zu gucken, wie kann man das so gut wie möglich machen und so unterhaltsam wie möglich machen. Und es war schön, halt die ganzen Leute auch dann kennenzulernen. Es war nie so das Ziel, ich muss jetzt Follower generieren. Es war schön, wenn Leute geschrieben haben. Und ich weiß noch, ich habe, bevor ich die Videos hochgeladen habe, schon Videos aufgenommen von mir und dachte, oh nee, das ist Schrott, das lade ich auf keinen Fall hoch. Mhm. Und ich hatte auch den YouTube-Kanal schon, aber habe nichts hochgeladen. Und dann... habe ich das einer anderen Zuschauerin, mit der ich zu der Zeit geschrieben habe, erzählt, ja, ich würde auch gerne. Und sie so, ja, ich würde auch gerne, aber ich traue mich nicht. Ja, ich habe sogar schon einen Kanal gemacht. Und dann hat sie mich abonniert. Und dann stand da eine Abonnentin.
Ach,
und dann dachte ich, jetzt lade ich ein Video. Und das hat mich super motiviert. Also diese eine Abonnentin, das werde ich nie vergessen. Und das war so auch dann der Startschuss, das zu machen. Aber es war nie so, es war früher auf jeden Fall nicht so, dass es so ein Ziel war, Follower zu generieren, weil man... Ich glaube, weil es noch nicht das Bewusstsein dafür war, dass man daraus einen Nutzen ziehen kann. Ja. Ne?
Es hatte noch nicht so einen hohen Wert, so irgendwie monetär oder
so. Es war eher so wie ein Forum, wo man sich austauschen kann und eine Community hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war alles so auf Augenhöhe.
Mhm. Aber es ist dann trotzdem irgendwann steil gegangen, oder nicht?
Also
würde man heute sagen, ne? Weil du, was war das höchste Anforderung, was du hattest, wenn du es weißt?
Ungefähr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, 300.000? Ich weiß es ehrlich nicht.
Das ist ja fantastisch, ne? Also, und es gibt ja auch nochmal ein anderes es gibt ja trotzdem nochmal ein anderes Gefühl, dann so einen Content rauszuhauen. Einerseits, weil man denkt, hey, ich werde auch gesehen, also nicht ich werde gesehen, Entschuldigung, mein Content wird gesehen, wir haben ja eben auch über Musik gesprochen. Natürlich mache ich gerne die Musik alleine bei mir auf der Couch und schreibe schöne Lieder, aber irgendwie will ich sie ja auch, ich will sie ja teilen mit den Leuten. Ich will nicht, dass die Leute klatschen, darum geht es mir nicht, aber ich will sagen, hey, guck mal, ich habe was kreiert, guckt es euch an. Empfindet die Gefühle, die ich dafür empfinde auch.
Ja, ich weiß, was du meinst und das finde ich ganz spannend, wenn man einen Podcast macht, weil ich habe ja auch einen Podcast, der auch sehr inaktiv ist die letzten 2 Jahre. Und jetzt gibt es ja eine Kommentarsektion. Und früher gab es, also da gab es ja keine Art des Feedbacks für einen Podcast. Also da gab es ja nicht wie auf YouTube oder auf Instagram, dass Leute dir Nachrichten geschrieben haben oder schreiben können. Und deswegen war es so, ich sitze da stundenlang oder wochenlang an dieser Podcast-Folge und dann schickst du es hinaus, gefühlt ins Leere, weil das passiert dann ja nichts. Ja, ja. Ne? Das war dann eine ganz andere Erfahrung. Und es ist schon schön, wenn es jemandem hilft. Das war für mich immer ganz schön, wenn die Leute daran irgendwie so einen positiven Nutzen draus ziehen können. Und ja, genau, das war so meine YouTube-Vergangenheit eher, weil jetzt definiere ich mich doch als Synchronschauspielerin und ich finde das dann, ich weiß, die Leute meinen das nicht böse, ich finde es dann immer schade, so dass dann, ach, das ist die Influencerin. Gerade das Wort Influencerin finde ich auch sehr, hört sich so negativ an, direkt, als ob man Leute manipuliert oder so, was hat sowas, es wirkt wie käuflich irgendwie, ne? Ja. Ich fände es halt eigentlich schön, so als das wahrgenommen zu werden, was ich wirklich lebe. Und das ist ja das Synchronschauspiel. Aber es ist halt bis heute so, ach, du bist ja die Influencerin. Und dann denke ich, oh, eigentlich bin ich Sprecherin, aber okay.
Na gut, du hast dich ja dann bewiesen im Bereich des Synchronsprechers.
Sagst du mir das jetzt? Oh, danke schön.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ich muss das verinnerlichen, weil das ist also, ich glaube, dass die Leute glauben, ja, die hat es ja einfach. Und ich verstehe auch, was die meinen, dass man natürlich die Möglichkeit, also in verschiedenen künstlerischen Bereichen, sei es als Schauspielerin, da konnte ich auch Erfahrungen sammeln oder Moderation, ganz viel Online-Moderation habe ich gemacht, dass man da leichter einen Fuß reinkriegt, das ist schon so. Aber mit dem ganzen Körper durch die Tür zu kommen, das ist dann schwieriger gewesen, weil die einen schon nicht ernst genommen haben, teilweise. Und so, so ein bisschen so darauf reduziert haben, ach, die kann ja nichts.
Ja.
Und das musste ich dann erstmal beweisen und bis heute muss ich das noch so ein bisschen verinnerlichen, diesen Glaubenssatz. Doch, ich kann das wirklich.
Sicherlich hattest du einen gewissen Vorsprung dadurch, dass du irgendwie so eine gute Rampe hattest, weswegen du überhaupt eine Aufmerksamkeit bekommen hast und diese Chancen wahrscheinlich auch bekommen hast. Aber wie du gerade sagst, du hast die Chancen genutzt und bist da nicht reingetrampelt und hast irgendwie, weiß ich nicht, wie sagt man, Elefant im Porzellanladen gemacht oder so und warst auch nicht unverschämt oder so, sondern du hast dich gut bewiesen und man darf es ja auch nicht vergessen, die Rampe, die du da vielleicht hattest, die hast du dir ja auch selber zusammengebaut, ne? Dann auf deinem YouTube-Ding.
Also, danke, dass du das anerkennst.
Ja, nee, also ich meine, es ist auch schwierig für mich, um nochmal von der Musik zu sprechen. Ich habe früher ja auch versucht, irgendwie mit der Musik durchzustarten und habe da Auftritte gemacht und immer wieder versucht, vielleicht bringt ja der Auftritt auf dem Songwriter-Contest in Mönchengladbach irgendwie mal ein bisschen mehr Followerschaft, dass mal Leute meine CDs kaufen wollen oder sowas. Und dann war ich natürlich auch immer angepisst, wenn ich dann gehört habe, dass irgendwer es geschafft hatte, in Anführungsstrichen, wie man das auch immer definieren möchte, weil er vielleicht jemanden gekannt hatte, der kannte jemanden, der auch Musik machte, der bekannt war und hat dann ihn einfach nur, hat ihm einen Shoutout gegeben, wenn man so sagt, weißt du? Und da habe ich natürlich auch schnell gedacht, der hat es jetzt auch nur geschafft, weil er irgendwie einen Shoutout von dem Bassisten von der
genau,
Band bekommen hat.
Ja, genau, und das sind,
glaube
ich, so manche Gedanken, die befürchte, dass andere noch über mich denken oder auch mir Leute auch schon gesagt haben. Es war dadurch teilweise sogar schwieriger für mich, selbst wenn ich dann Erfolge hatte, war es schwer, dann sich darüber zu freuen.
Haters,
ich werde gerade ein bisschen emotional.
Oh Mensch. Nee, aber guck mal, das ist ja jetzt auch schon was länger her, ne? Dass du da diese Rampe, wenn wir da weiter in bildlich sprechen, dass du dir da hochgebrettert bist und dann abgehoben bist.
Ja, aber es ist heute noch so. Nimona, Netflix, da habe ich mich super drüber gefreut, war ja auch ein Casting und da meinte auch ein Kollege von mir, hast du doch nur gekriegt, weil du Influencerin bist. Wo ich denke, ich bin so inaktiv, meine Reichweite ist so unten und ich habe jetzt so viel dafür getan. Schade, dass es noch so, dass man dieses Vorurteil noch hat. Aber ich versuche mich darauf zu konzentrieren, einfach Spaß bei der Arbeit zu haben. Jo.
Yes, I like that attitude.
Ich trinke jetzt an dieser Stelle noch einen
Glückstee. Lad noch mal auf.
Gegen die negativen Emotionen.
Okay, ASMR. Ah ja, okay, das klang nach Hoffnung. Wobei, man muss ja auch sagen, guck mal, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, aber dann gleich haken wir das auch ab. Es hat ja beim ersten Mal dann doch gar nicht so geklappt, oder? Also damit meine ich, das erste Casting, so wie ich das nachverfolgen konnte, Es ging ja da um Mulan, glaube ich.
Boah, woher weißt du das?
Ja, weil ich habe mir ein bisschen schlau gemacht.
Hä,
weil
aber woher weißt du das mit dem Mulan-Casting? Ist ja interessant.
Weiß ich nicht, irgendwo habe ich das aufgeschnappt.
Irgendwo, okay.
Ja, in den Tiefen des Cyberwebs. Nee, damit meine ich, es hat ja dann, natürlich hast du die Chance wahrscheinlich da bekommen, weil irgendwie Disney aufmerksam geworden ist auf deine Stimme oder auf deine
anders.
Person. Siehst du, ich bin auch schon falsch informiert. Ich war Hausmeisterin.
Also ich hatte ja viel Erfahrung gesammelt in verschiedenen Comedy-Formaten und moderationstechnisch und habe viel mit Disney gearbeitet als Filmbloggerin. Ich bin ja Filmbloggerin, das mache ich auch noch aktuell, ne, nebenbei. Und dadurch habe ich schon mit Disney für viel verschiedene Filme zusammengearbeitet. Und dann haben die mal eine Stimme gesucht und da bin ich in die engere Auswahl gekommen und fand meine Stimme auch cool.
Weil
und
du aber auch gesagt hast, ich wäre dafür verfügbar? Oder?
Die haben gefragt, ob ich Interesse daran hätte und die meine Stimme gut finden und die würden sich jetzt ein paar Leute vorschlagen für eine, das waren 4 Takes, in einem Film. Und da war ich so, ja, geil. Ich habe das noch nie gemacht und war aber total begeistert davon, das mal auszuprobieren. Und dann war ich bei der FFS in Berlin und das war Disney's Baymax und Axel Malzacher hat Regie geführt. Und Axel Malzacher ist so mein Obermentor, weil der hat mich quasi entdeckt. Und ich hatte, bevor ich meine ersten Takes gesprochen habe, habe ich schon viele freiberufliche, kreative Sachen gemacht, die mich total begeistert haben und sehr viel Spaß gemacht haben. Aber der Moment, wo ich meine ersten Takes synchronisiert habe, das werde ich nie vergessen. Das war wie so eine, das hört sich voll überzogen an, wie so eine spirituelle Erfahrung. Es ging so eine Energie ging durch meinen ganzen Körper, wie dieser Tee. Und ich wusste in dem Moment, da ist das, der Groschen so gefallen, ich wusste, das ist es. Das will ich, wenn es geht, für immer machen. Und das will ich hauptberuflich machen. Und egal wie, ich muss das irgendwie erreichen. So, und dann war ich halt so aufgeladen von diesem Glücksgefühl und von diesem Wissen, okay, das ist das, was mich erfüllt.
Deine Bestimmung gefunden.
Das ist was mich erfüllt im Leben gefühlt. Und dann kam der Axel raus, kam aus dem Regiezimmer raus, kam zu mir ins Mikro, hat gesagt, und das werde ich nie vergessen, Chrissy, du machst das jetzt schon besser als viele, die das hauptberuflich machen. Und das gepaart mit dem Gefühl davor, und wenn dir da sowas ein Axel Malzacher sagt, dann wirst du gefälligst Sprecherin. Und deswegen hatte ich so einen emotionalen Turbo-Boost, dieses Ziel zu erreichen. Und genau, und bin das seitdem aktiv angegangen. Allerdings, und das lief auch ganz gut, so das Folgejahr, da habe ich dann dann so erkennbar gemacht, sage ich mal so, und mich beworben und dann Schauspielkollegen und Kolleginnen gesagt, dass das so mein nächstes Ziel ist und die kannten dann Leute und dann hatte ich da die Chance, mal vorstellig zu werden.
Darf ich kurz fragen, wie du das denn logistisch geregelt hast? Bist du dann nach Berlin gezogen?
Ich habe alles Geld, was ich verdient habe, investiert, um ein paar Takes in Berlin immer sprechen zu können, genau. Aha. Ich habe immer so also die ganzen Reisen finanziell auf mich genommen, wenn ich wusste, ich dürfte was sprechen, auch wenn es nur 10 Takes sind oder weniger, oder nach München und Hamburg. Und die ersten Jahre bin ich dann so gependelt. Also ich wohne ja in Köln und dann bin ich gependelt. Und dann Ende, wann war denn das? 2015 haben wir dann Wishlist angefangen zu konzipieren. Das ist eine fiktionale Serie für Funk gewesen, für ARD und ZDF.
Habt ihr die angefangen zu konzipieren in einem kleinen Freundeskreis und seid dann rangetreten an die? Oder
also das war so, ich hatte eine Gastrolle in der Webserie Vivi und Danny. Mhm. Und dort habe ich die ganzen Macher der Serie kennengelernt, dann sind wir Freunde geworden und irgendwann hatte ich eine Idee für einen Kurzfilm und das habe ich dem Regisseur gesagt und dann fand er die Idee cool und dann haben wir das zusammen so ein Treatment geschrieben und das zusammen umgesetzt. Und weil diese Zusammenarbeit so gut funktioniert hat, ist der auf mich zurückgekommen, als die eine Anfrage gekriegt haben von Radio Bremen für eine Serie für das Funkformat. Genau, und hat er mich gefragt, ja, ich würde gerne irgendwie was mit Mystery machen, irgendwas mit einer App wäre cool. Und ich weiß nicht, wie entstehen Ideen, ne? Eine Kokosnuss ist von einer Palme gefallen auf den Kopf und dann hatte ich die Idee für Wishlist. Aber ich hatte ihm dann gesagt, wäre es nicht cool, wenn es so eine App gäbe, die Wünsche erfüllt und das intern funktioniert das so wie so ein Kleiderkreisel, ein anonymes und du musst eine Aufgabe erfüllen, um diesen Wunsch erfüllt zu kriegen und deine Aufgabe ist wiederum die Erfüllung des Wunsches eines anderen Users. Und so schaukelt sich das hoch, je größer der Wunsch und desto größer und gefährlicher oder illegaler ist auch die Aufgabe. Und das war so die Idee hinter Wishlist und genau. Und
ich muss gestehen, ich hab davon überhaupt nichts mitbekommen. Damit meine ich, ich kannte das gar nicht, das Projekt. Mm-hmm. Ich hab da jetzt mir den Trailer angeguckt in meiner Recherche hier, für unser Gespräch. Und war wirklich total von den Socken, weil das jetzt schon ein paar Jahre alt ist, sagen wir mal, in Anführungsstrichen. Mhm. In der Creator-Film-Serien-Branche sind ja jetzt schon 5 Jahre eigentlich viel, ne, irgendwie. Das ist schon länger her, ne, das ist schon fast...
Also,
schon 7 Jahre oder so her, ne? Ja, ist eigentlich schon recht viel, aber das sieht erstens aus, als wenn es letzte Woche produziert wäre, finde ich. Und ich finde auch vom Inhalt her passt das mit der App auch immer noch komplett in die Zeit. Ne? Ach, es hat cool. sich jetzt noch nicht so weit gewandelt, dass wir irgendwie alle Hologrammbrillen tragen oder so, dass man sagt, was war denn eine App? Ne? Sondern das passt doch immer noch voll rein. Also so, dass ich auf jeden Fall jetzt angefixt bin. Ich meine, im Trailer war jetzt schon sehr viel zu sehen, tatsächlich. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber ich weiß nur, dass es sehr, sehr gruselig ist.
Ja, auf jeden Fall haben wir dann diesen Pitch gestartet und da war auch dann auch der Charles Rettinghaus dabei, den hatte ich vorher kennengelernt über einen Schauspielkollegen und der hatte mir gesagt, dass er gerne auch mehr vor der Kamera spielen würde und als es dann galt, die Rolle zu besetzen für den Vater von der Hauptfigur, hatte ich an ihn gedacht und habe den vorgeschlagen und dann hat das gut gepasst für den Pitch und dann haben wir den auch für die Serie weiterhin besetzt. Und einfach die Arbeit an der Serie hat einfach 2 Jahre meines Lebens geschluckt. Ich konnte irgendwie, also das war, so viel gearbeitet habe ich noch nie. Da hatte ich dann keine Zeit mehr. Du weißt, wie es ist, als Sprecher irgendwie Fuß zu fassen, ist ja unglaublich schwer und dauert auch jahrelang. Und die Zeit hatte ich nicht mehr und die Energie hatte ich nicht mehr. Und deswegen ist das halt, obwohl ich ab und zu wieder Aufträge hatte, konnte ich mich dem nicht mehr widmen und irgendwann hatte ich auch wenn ich es versucht hatte, war es dann natürlich schwieriger, das irgendwie auf die Beine zu stellen und dann habe ich diesen Traum auch aufgegeben vom Synchronsprechen.
Wie war das für dich? Weil du ja das schon...
Das war ziemlich furchtbar, aber ich wusste nicht, wie furchtbar es war, weil ich ja so beschäftigt war mit der Serie. Ich habe dann gemerkt, dass dieses Filme machen, dass es nicht meine Branche ist. Ich war ziemlich unglücklich in der Zeit, privat als auch beruflich, aber ich wusste halt, das ist ein cooles Projekt und wir haben echt was Cooles auf die Beine gestellt und es war ja auch relativ erfolgreich und aber wir haben das ja abgeschlossen mit 2 Staffeln und da musste ich für mich nochmal überlegen, okay, will ich das weitermachen oder nicht und es war für mich, ich habe halt gemerkt, dass glücklich macht mich das nicht und dann musste ich für mich nochmal neu definieren, wie soll es jetzt weitergehen, weil jetzt muss ich ja wieder bei Null anfangen und ich wusste halt, Synchronsprechen ist ja eigentlich das Ding gewesen. Wobei ich das nochmal, glaube ich, anders erzählen muss, weil es war mir nicht so bewusst, bis der Moment kam, wo ich La La Land im Kino gesehen habe. Hast du den Film auch gesehen? Handlungsstrang von Emma Stone ist ja, dass sie dann Schauspielerin werden will und dann jahrelang ewig struggelt, diesen Traum zu erreichen und irgendwann gibt sie auf. Und da gibt's halt diesen Moment, wo dann Ryan Gosling sie abholt und dann versucht, zu einem Casting zu überreden und sie so, nein, 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 ich will mich nicht mehr damit befassen. Und dann bricht sie irgendwann aus und sagt dann so unter Tränen, vielleicht bin ich nicht gut genug. Und in diesem Moment sind die Tränen bei mir so geflossen und das hat mich so hat so einen Kern getroffen, und dass ich dann gemerkt habe, wow, weil ich mich halt in dem Moment angesprochen habe in Bezug auf meine Synchronkarriere, Sprecherinnenkarriere, dass ich dachte, wenn mich das so sehr trifft, dann lohnt es sich, sich nochmal genauer hinzugucken. Mhm. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich eigentlich machen sollte. Da zieht mein Herz mich hin. Und dann wusste ich halt nicht, wie fange ich dann wieder von Null an. Ne? Und Moderationserfahrung, Schauspielerfahrung hatte ich, aber ich hatte jetzt keine klassische Ausbildung und man muss ja eigentlich den klassischen Weg gehen. Und dann hatte ich überlegt, okay, wie kann ich denn, weil man wird ja gut durch Routine. Und wie kann ich denn ohne Aufträge das üben? Dann hatte ich überlegt, ich mache einen Podcast, wo ich Gute-Nacht-Geschichten vorlese, dass ich wenigstens so eine Regelmäßigkeit habe, mich mit Texten zu befassen und das zu üben, Texte auszudrücken. Und dann habe ich auch noch eine Ausbildung nachgeholt, eine Sprecherausbildung gemacht. Und genau, über die 2 Wege bin ich dann gegangen und habe mich dann wieder weiterhin beworben, ist nichts draus geworden.
Wie lange hatte das gedauert, die Ausbildung und diese Zeit? Also seitdem, wo du so geschwommen bist und nicht wusstest, was mache ich jetzt, Filme will ich nicht weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist. Nur, dass wir so ungefähr wissen,
also 2014 hatte ich ja den Anschluss gefasst, Sprecherin zu werden. 2016, 2017 bis 2018 war ich ja beschäftigt Wishlist. Mit der Produktion und Schreiben der Serie, beziehungsweise wir haben ja irgendwie alles gemacht. Ich habe meine Aufgaben waren ja auch Social Media, habe ich komplett allein gemacht, Kostüm habe ich allein gemacht, Set-Kostüm alleine, kannst du dir das vorstellen, ja, mit 1000 Koffern und ohne Geld.
Und als Produzentin.
Genau, mit einem Ohrring fehlt für den Anschluss, nein, Drama. Naja, auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich wieder so vom Weg abgekommen inhaltlich, aber 2018 habe ich dann den Entschluss gefasst, ich glaube, da habe ich auch La La Land gesehen. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich mache es nochmal. Das war so der Neuanfang und da habe ich, was in meinen Möglichkeiten liegt, versucht zu nutzen. Das hat nicht funktioniert, weil ich hatte ja auch dann schon, dann hatte ich ja die Reichweite auch nicht mehr, wo alle heute noch sagen, die es von nutzen.
Aber ein Grimme-Preis.
Ja, okay.
Nee, das wollte ich nur noch mal reinwerfen, weil du eben so salopp sagtest, ja, das war auch relativ erfolgreich. Aber entschuldige mal, hast du einen Grimme-Preis für bekommen. Ne? Das ist natürlich schon fantastisch und ein Fernsehpreis, glaube ich, sogar auch. Ne?
Der also, deutsche Fernsehpreis
das war schon
auch.
Wirklich, damit will ich nur sagen, du hast gesagt, du hast dich da so dran, so geopfert, so viel Zeit geopfert, so viel Koffer geschleppt, so viele Ohrringe gesucht.
Ja, ich habe 2 Jahre, war ich auf den Geburtstag meiner Mutter nicht und ich habe Freundschaften verloren.
Okay, das ist immer traurig und furchtbar und schade. Ich meine damit nur, du bist super fleißig und du bist super passioniert und auch vor allen Dingen zielgerichtet, dass da auch was von abgeworfen wird, dass da auch Früchte von kommen. Ne? Das ist natürlich auch super, denn sonst wärst du wahrscheinlich hättest du dir noch mehr am Boden gelegen, glaube ich, wenn da auch nichts von gekommen wäre, oder?
Also, danke, dass du es sagst, aber so ein Preis, klar, wenn dann, egal welcher Name draufsteht, so einen Preis gewinnt man nie alleine. Und das war auf jeden Fall eine Teamarbeit.
Ja, selbstverständlich.
Diese Preise und den Erfolg, den wir mit Wishlist hatten. Ich hatte danach irgendwie auch so ein bisschen Probleme, das anzuerkennen, weil ich dachte, oh Gott, ich bin vom Weg abgekommen. Weil ich wollte doch Synchronsprecherin werden. Was habe ich denn die letzten 2 Jahre, 3 Jahre gemacht? Und ich hatte so einen guten Start und ich habe das jetzt alles weggeworfen. Und,
so ein Konflikt mit dir selbst, ja.
Ja, und das war dann in dem Moment auch das... Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber das war schon so eine Verarbeitungsphase, wo ich das erstmal als was Positives anerkennen musste. Und ich hatte auch eine Zeit lang diese Preise, von denen du redest, in einem Karton, weil ich konnte die nicht sehen, weil ich das so verbunden habe mit negativen Erfahrungen. Und ich dachte, ich hätte Lebenszeit und Lebensenergie verschwendet, was dann im Nachhinein Quatsch war, weil erstmal war es eine wertvolle Erfahrung. Und auch, ich glaube, dass es auch mich als Sprechschauspielerin besser macht, alles, was ich dort erfahren konnte. Und auch die Arbeit einfach hinter der Kamera, wie ist es, Leute zu besetzen, Treatments zu schreiben, Charaktere zu entwickeln. Ich glaube, so dieses Verständnis von dem großen Ganzen, wie etwas produziert wird, das hilft einem auch so, alle auf Augenhöhe zu sehen in einem Team und sich also auf dem Boden zu bleiben einfach und sich auf die Arbeit konzentrieren zu können und sich nicht irgendwie was drauf einzubilden, was man da tut, weil ich bin jetzt die Sprecherin oder so.
Ja, oder wie du gerade sagst, ein Projekt nur mit einer Person in Verbindung zu setzen, ne? Irgendwie Christina, so Wishlist, ne? Irgendwie so, das ist ja Bullshit, ne?
Also erstmal habe ich das ja mit 2 anderen Produzenten gemacht und wir haben alle so unsere 100% gegeben. Ich habe halt hinterher sehr viel hinterfragt, war es das wert? Weil, wie gesagt, Freundschaften verloren, Familie nicht viel gesehen. Und also in der Zeit ist auch eine Freundin von mir gestorben, tatsächlich. Ach, und das war auch nochmal so ein Kick, wo ich dachte, wo ich so den Sinn des Lebens so ein bisschen hinterfragt hatte. So, weil man zielt, man arbeitet so auf Preise und so Erfolg hin, also so nach außen hin Erfolg. Aber was macht einen wirklich glücklich im Leben? Und das sind die Menschen, und die man mag und die einem wichtig sind. Und da fand ich es schade, diese Chance vertan zu haben, auf ihren Geburtstag zu gehen. Und das wäre mir dann in dem Moment auch mehr wert gewesen.
Ja, da kann ich verstehen, dass die Preise in der Box unterm Bett lagen, ne? Lange Zeit. Ne?
Und du hast auch gerade von Reichweite gesprochen. Und ich habe gemerkt, in den Hochzeiten, wo ich die meisten Klicks hatte, und da habe ich hauptsächlich Comedy gemacht, weil da gucken die meisten YouTube, um zu lachen. Aber ich habe noch irgendwann das Thema dann... Irgendwann hatte ich ja nicht mehr so die Reichweite und dann hatte ich die Freiheit zu machen, was ich will, weil bringt ja eh nichts. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, was wäre mir denn wichtig, den Leuten mitzugeben? Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, Content zu machen über mentale Gesundheit. Und da hatte ich dann viel, viel weniger Klicks, aber die Kommentare, die dann kamen, waren 1000-mal wertvoller, weil ich bin diagnostiziert mit Depressionen und habe da sehr viel Erfahrung gemacht und habe dann geteilt, wie ich damit umgehe und wie mein Heilungsweg ist und habe die Leute motiviert zur Selbsthilfe sozusagen. Und die Kommentare, die ich dann gekriegt habe, auch wenn es nicht mal ein Bruchteil von dem war, wie wo es vorher hieß, oh, dein Make-up ist schön oder oh, das war jetzt lustig, hahaha, krasse Challenge. Dann war da zum Beispiel ein Kommentar von einem Mädchen, danke Chrissy, wegen dir hat sich meine Freundin nicht umgebracht. Hm. Und das ist millionenmal mehr wert als irgendwie so eine krasse Reichweite.
Oder? Wovon wir eben sprachen, ne? Ich gehe nicht auf die Bühne, weil ich Applaus haben will, sondern weil ich diesen Song, in den ich vielleicht selbsttherapierend, den ich geschrieben habe, mit ja. Gefühlen oder so, weit antragen will an die Leute, dass er denen vielleicht irgendwie hilft oder dass es Gefühle in denen erweckt, die sie entweder glücklich, nachdenklich oder was auch immer machen. Und eben nicht, weil ich unbedingt will, dass die große Menge da jetzt so jubelt, ja. Wie bei deinen Comedy-Videos. War natürlich schön, dass die alle geschrieben haben, voll geil und ihr habt das geteilt oder so. Aber wie du sagst, das ist natürlich viel wertvoller, wenn man was liest.
Ja, ja.
Da bin ich an jemanden rangekommen mit
meiner Message. Ja, das ist halt der Mehrwert. Und genau das Gleiche sehe ich mit Preisen. Und ich will da nicht so undankbar für wirken. Ich weiß, dass für viele das so ein Lebenstraum ist, dann vielleicht den Grimme-Preis oder Deutschen Fernsehpreis zu gewinnen, weil die halt auch Filme deren Leben ist und so. Aber was macht einen dann wirklich glücklich? Ist es dann wirklich dieses, hat man da eine Bestätigung für was? Ja. Und ich finde es irgendwie immer schöner, Leute zu erreichen und dadurch, das ist irgendwie so ein Preis, wenn man in denen irgendwas Positives, Nachhaltiges bewirken kann. Und das finde ich wichtiger, als so einen Preis in die Höhe zu halten und so sagen, ja okay, jetzt ist das der Beweis, dass ich was wert bin. Ne?
Aber du brauchst das, glaube ich, trotzdem nicht unter den Teppich zu kehren, in dem Sinne, dass du darauf vielleicht, dass es dir peinlich ist oder dass du da vielleicht sogar selber Scham für dich selber empfindest, sondern dann siehst doch vielleicht an, als trotzdem diese renommierte Belohnung, die du irgendwie für die harte Arbeit dann in dem Moment vielleicht bekommen hast. Ne? Irgendwie.
Ein Freund von mir hat mal gesagt, als ich das auch gesagt habe, ja, also als ich da auch nicht so eine positive Emotion damit verbinden konnte, siehst doch so, etwas, wo du einen Beitrag zu geleistet hast, ist zu so etwas Großem geworden. Dass es so,
viele andere.
Dass es so eine Anerkennung gekriegt hat. Und damit kann ich so mehr was anfangen, irgendwie so, dass ich etwas gemacht habe, was, eine große Anerkennung gekriegt hat im Sinne von, das war eine gute Leistung und ich war so Teil davon. Und ich bin jetzt darüber gekommen, weil es ging, glaube ich, um Wert und
Preise. Um deinen Relaunch im Synchronsprechen.
Genau, es sind eher diese Momente, wo du dich gut fühlst, als die jahrelange Jagd nach einem Ziel, weil was passiert an einem Ziel? Du bist wieder bei Null, musst ja ein neues Ziel jagen. Und deswegen ist es immer so klischeehaft, das zu sagen, aber der Weg ist das Ziel und diesen Weg zu genießen, das ist so eine Challenge und das kann man sich auch täglich geben und das finde ich viel lebenswerter, finde ich, anstatt dieser Moment, wo du was Großes erreicht hast, so dieses, auch wenn es dann nur 10 Takes sind, in diesen 10 Takes Spaß zu haben und das jeden Tag, das ist, finde ich, viel cooler.
Und wäre das nicht schön, wenn wir das alles schon vor 20 Jahren gewusst hätten? Weißt du, was ich meine? Oder, ne? Weil das ist so auch so das, was man sofort, wenn man Kinder bekommt, irgendwie auch sofort merkt, man verfällt dann schnell in so eine Denke, dass man so, okay, das ist jetzt gerade nur eine Phase, der Kleine kriegt Zähne, dann ist das bald vorbei. Ach ja, okay, jetzt hat er gerade Bauchweh, ja, okay, dann bald, ja, okay, wenn er bald laufen kann, dann wird das einfach, ja, okay, wenn er dann bald zum Kindergarten geht. Und dann plötzlich merkst du, sind anderthalb, zwei Jahre, drei Jahre vergangen und du denkst dir, ich warte die ganze Zeit auf irgendeine Phase, die angeblich glücklicher, einfacher oder schöner wird. Fucking be in the moment, das klingt so klischeehaft, ne? Aber
es ist schwierig, im Moment zu bleiben.
Dann da drin, genau.
Und als
die Zeit rast eh viel schneller, wenn du älter wirst irgendwie. Die haben eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit plötzlich.
Ja, ja, ja. Das ist halt wirklich leichter gesagt als getan. Und das darf man, ich glaube, bis zum Ende seines Lebens üben. Mhm. Das wertzuschätzen, was man gerade tun darf, anstatt den Moment, sich in dem Moment sich zu erlauben, es sich gut zu fühlen, wenn man das präsentiert.
Ich glaube, deswegen hat die Oma vor mir an der Kasse auch so die Ruhe weg, wenn sie Kleingeld aus ihrem Portemonnaie rauszählt. Weil sie denkt, ich lebe im Moment, ich habe jetzt nichts zu tun, die Frau will 3,95 €, die habe ich klein, in 5 Cent Stück.
Ja, absolut. Oder als ich zum Beispiel, das ist etwas, das musste ich mich immer dran erinnern, als ich die Raya synchronisieren durfte. Mhm. Ach stimmt, wir sind voll vom Weg am Kommen.
Es gibt hier keinen Weg. Mulan, der Weg ist reden. Das Ziel.
Jetzt weiß ich wieder, worum es geht. Ach, tut mir leid, liebe Zuhörer. Ihr wolltet eigentlich wissen, wie das mit der Mulan-Rolle war. Naja, okay, dann
fangen wir an. Nein, wir wollen wissen, wer du bist und wie es in dir vorgeht. Und wir können ja biografisch alles nicht nachlesen. Ja,
also Neuanfang, irgendwie gefühlt Nullnummer. Aber ich habe immer versucht, dann was dazu zu lernen. Und Schauspielcoaching hier und da. Und versucht, mich wieder in Erinnerung zu rufen als Sprecherin, beziehungsweise überhaupt mal als eine wahrgenommen zu werden. Und dann habe ich mitgekriegt über die Disney PR, weil ich ja als Filmbloggerin die ganzen PR-Mails kriege, dass es einen Live-Action-Mulan geben wird. Und Mulan, der Trickfilm, das ist meine absolute Lieblings-Disney-Heldin.
Ja.
Und ich dachte mir, ey, ist mir egal, ob ich eine Kuh im Hintergrund synchronisiere und einen Mu mache. Ich will in diesem Film irgendwas haben. Das wäre so toll. Und dann habe ich überlegt, okay, wie könnte ich da drankommen? Dann habe ich überlegt, ich musste herausfinden, wer das castet. Und dann dachte ich, wer könnte das wissen? Und dann dachte ich, ich frage mal den Axel Malzacher, ne? Und dann habe ich... habe ich ihm geschrieben, du, es gibt ja so ein Live-Action Mulan und ich würde so gern zum Casting, weißt du, wer das macht? Und er schreibt mir zurück, kannst kommen. Und ich so, boah, krass, ja, geil, ja, wuh. Und dann, ich weiß noch, 1-2 Wochen, bevor dann der Casting-Termin war, hat mich dann die Aufnahmeleitung angeschrieben, ja, wegen Terminfindung und der ganzen Planung. Und da habe ich sie ja gefragt, da ich dich schon dran habe, um welche Rolle geht's denn?
Welche Kuh spreche ich denn?
Ja, genau.
Die braun gefleckte oder die schwarz gefleckte?
Welche Kuh spreche ich denn? Genau das. Sie so, ja, Mulan. Und ich so, ja, ich weiß, der Film Mulan. Aber welche Rolle denn? Und sie so, ja, Mulan. Und ich so, also mein Kinn war irgendwie im Keller. Ich so, nein. Oh mein Gott.
Und ich habe die ganze Woche eine Mu geübt.
Genau, und dann war ich da und dann habe ich das Casting gemacht und das lief sehr gut. Und dann war es die, wohl hat Axel mir gesagt, eine knappe Entscheidung zwischen mir und der Trailerstimme. Die haben schon eine Sprecherin aufgenommen für den Trailer. Und die wussten sich dann, also es war wohl eine ganz knappe Entscheidung, dann haben die sich für die Sprecherin vom Trailer entschieden.
Schön für die Kollegin, Glückwunsch.
Verstehe ich auch total. Und für mich war das halt auch dann voll so ganz kurz davor. Und,
Da ist dann schwierig im Moment zu sein und zu sagen, ah, oh, das war aber schon ein tolles Erlebnis bis hier in Casting.
Also
so,
das Casting hat richtig Spaß gemacht. Das habe ich schon wertgeschätzt gewusst und ich dachte mir auch so, ja, okay, wäre auch ein bisschen hochgegriffen jetzt direkt. Ich wollte eigentlich nur irgendwie so Menge und Masse machen. Dann war aber blöd, weil ich im Cinedome immer so oft war und da waren die Banner von Mulan hangen da. Und dann habe ich das fast jeden Tag gesehen. Und
immer wieder in die Fresse.
Habe ich den Stich im Herzen schon gespürt. Aber
stand auch auf dem Poster plötzlich, nicht mit Chrissy in der Hauptrolle. In Klammern, die Entscheidung war sehr knapp.
Es hat nicht ausgereicht, Influencerin zu sein. Ja. Sieh an! Und, aber weil
sie ist ständig mit ihrem Fuß gegen den Grimme-Preis gestoßen, deswegen waren die Aufnahmen unbrauchbar.
Genau. Der eine Fuß Grimme-Preis, der andere Fuß Fernsehpreis. Oh Gott. Oh. Ja, aber weil das Casting so gut lief, hat der Axel mich dann vorgeschlagen, als die für Raya gecastet haben. Und dann haben die sich erinnert, ach ja, genau, das war ja ganz gut, dann laden wir sie auch mal ein.
Es ist auch keine große Zeit dazwischen gewesen, ne?
Also, ja, maximal. Ja, okay, cool. Maximal, ja. Es war kein großer Abstand. Und dann habe ich das Casting auch gemacht und das war ein sehr, sehr langes Casting, weil das sind ja voll viele Instanzen. Das geht ja, also da darf der Regisseur ja nicht allein entscheiden. Dann auch nach Disney Deutschland und dann noch Disney Amerika. Da ist ja noch jemand extra dafür angestellt, dann die internationalen Stimmen auch festzulegen und das zu entscheiden. Und da hatte ich dann auch schon den Trailer da synchronisiert und auch da stand noch nicht fest, dass ich die Rolle kriege. Also bis zum Schluss war es noch nicht so final und dann, ja, hat es aber damit geklappt und das war dann auch die bessere Rolle tatsächlich, weil es ja die eigene Rolle ist und dann für mich persönlich hat es eine große Bedeutung, weil es ja die erste südostasiatisch inspirierte Disney-Prinzessin, das kann man halt schwer erklären, also es hatte auf jeden Fall eine große Bedeutung für mich und auch für die Community tatsächlich, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die Stimme ist und ja, so ist das dann entstanden, ja.
Mehr steht jetzt hier nicht auf dem Zettel.
Ja, und da war es dann auch und deswegen komme ich da jetzt darauf zurück, auf dieses im Moment das Glück finden und den Erfolg. Es war voll schwer, sich daran zu erinnern, als auch Spaß zu haben dabei, weil es ist halt so eine große Verantwortung, so eine große Rolle zu sprechen zu dürfen und dann will man es natürlich so gut wie möglich machen, dann ist man, du kennst das bestimmt, voll in der Arbeit und dann gar nicht in diesem Fühlen eine Freundin hat mich daran erinnert, vergiss nicht, es zu genießen. Mhm. Und das habe ich mir jeden Tag gesagt. Und das hat auch die Arbeit erleichtert, weil man dann eigentlich, man weiß, wofür man es tut. Ne?
Hammer. Wie lange habt ihr daran aufgenommen als Hauptrolle für so einen Disney-Film?
Das war eine Woche, ja.
Ja, aber das ist ja schon eine Menge, ne? Also du bist ja auch sicherlich einigermaßen am Kämpfen und am Ächzen, am Jaulen gewesen.
Ja, ich weiß auch noch einen Tag, weil das war genau der Tag, wo so viele Kampfszenen waren. Da haben wir eine Viertelstunde vorher abgebrochen, weil da meinte Axel, die Stimme verändert sich gerade.
Ich habe auf deinem YouTube-Channel aber gesehen, dass du da auch noch Videos zu gepostet hast.
Ja, das war dann Weg zum Ziel. Das
gehört noch zum Finale. Prima.
Das habe ich dann so als dann.
Jetzt ganz kurz, ganz blöd gefragt. Ich als Synchronschauspieler in dieser heutigen Zeit gehe ins Studio und da hängt direkt ein riesengroßes Schild vor der Türe. Keine Kameras. Wehe, Sie machen hier Ihre Kamera am Handy an. Diese ganzen Making-of-Aufnahmen, die sind dann irgendwie von Disney.
Die sind von Disney selber dann.
Die wollten das irgendwie einfach so als Making-of-Feature.
Die möchten das dann haben, genau. Cool. Okay. Da gibt es ja für bestimmte Produktionen ein Werbebudget und dann wird das dafür aufgewendet. Genau, richtig, ja.
Nice.
Aber normalerweise auf keinen Fall.
Ja.
Gerade bei Disney, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Oder Netflix.
Aber du hast trotzdem den gesamten Bildschirm gesehen beim Synchronisieren oder war das auch so geheim, dass du nur immer...
Ich hab alles sehen können, genau.
Okay, aber es gibt ja so Legenden, dass man bei irgendwelchen Star-Wars-Filmen dann tatsächlich, der Bildschirm ist schwarz und man sieht nur das Gesicht oder den Mund.
Ja, das habe ich auch von Kollegen und Kolleginnen gehört. Und das Lustige ist ja bei der ganzen Reihe-Geschichte, man würde dann annehmen, ja, wenn man eine Disney-Hauptrolle hat, dann öffnet das alle Türen. Auch nichts passiert, verdammt nochmal. Ich hab mich auch nicht auf meinen Lorbeeren ausgeruht. Ne? Ich habe mich dann auch weiterhin beworben und ich dachte, jetzt mit der Rolle kann ich mich gut bewerben und dann klappt es bestimmt auch in Köln, weil die Aufträge, die ich hatte, hatte ich ja immer außerhalb.
Mhm.
Und nichts. Also ich habe keine Jobs gekriegt. Also das war dann auch so. Und da musste ich den Rat meiner lieben Mentoren aus Berlin dann folgen, die von Anfang an gesagt haben, zieh nach Berlin. Die haben immer gesagt, was willst du in Köln? Ich liebe Köln, ich mag's hier. Komm nach Berlin, da wird synchronisiert. Und das haben die mir von Anfang an gesagt. Auch ich war relativ, also im ersten Jahr als Sprecherin war ich auch bei Dennis Schmidt-Voss, hatte ich auch eine Rolle in einem Film. Und der hat dann auch gesagt, ja, voll gut, jetzt zieh nach Berlin. Ne? Jetzt kann's losgehen. Und ich so, okay, mal gucken. Und das habe ich dann erst 6 Jahre später gemacht, weil ich dachte, jetzt sind meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Was kann ich denn noch machen, um Sprecherin zu werden? Und dann bin ich halt, habe ich überlegt, ich wollte halt nicht nach Berlin, weil ich mich sehr wohl in Köln fühle und das ganze Thema Heimat ist auch ein sehr wichtiges für mich.
Heimat.
Ja, es ist Heimat, okay. Nee, weil ich bin ja Wahlkölnerin, ne? Ich bin ja vor 10 Jahren hierher gezogen, weil ich mich noch nie irgendwo in Deutschland wohl also zu Hause gefühlt habe. Und das war das erste Mal hier.
Ah.
Und deswegen wollte ich das nicht aufgeben, weil ich das nicht... von woanders her gar nicht kannte, in meinem ganzen Leben noch nicht. Und da habe ich das aber aufgegeben und ich weiß noch, dass ein paar Wochen, ich hab dann mir gesagt, okay, ich probiere es eine Zeit lang. Und wenn ich es wirklich nicht mehr aushalte, kann ich ja immer noch zurück, ne? Und ich weiß aber, dass sobald der Termin näher rückte, ich dann auch so Panikattacken gekriegt habe nachts, weil mein ganzer Körper gesagt hat, nein, geh nicht. Aber ich dachte mir, ich muss, das ist das Letzte, was ich versuche.
Ja, Weg zum Ziel, ne?
Ja. Das habe ich gar nicht mehr mit aufgenommen, weil...
Ach, das Ziel war ja dann erreicht mit der Disney-Prozessin. Aber vielleicht intern für dich, du hattest ja noch dein ein anderes Ziel.
Das war
Ziel,
ja eigentlich gar nicht, das eigentlich war das ja gar nicht das Finale, weil das Ziel ist ja, das als hauptberuflich ausüben zu können. Mhm. Und das war ja dann immer noch nicht gegeben. Und deswegen ich habe das dann halt nicht weiter dokumentiert. Ich habe das gefilmt, aber ich hatte dann keine Zeit und Energie, das dann noch zu schneiden und online zu stellen und so. Und genau, und dann habe ich das gemacht und ich habe auch dann doppelt Miete bezahlt, weil ich habe meine Wohnung hier in Köln nicht untervermietet. Und ich weiß noch das Telefonat mit meinem Vater, der da meinte, verstehe ich das richtig? Du bezahlst hier Miete, du bezahlst in Berlin Miete und du hast keinen Job, womit du das bezahlen kannst. Und ich so, ja. Und
ja, so, du hast mich gut erzogen, ja, Vater.
Wo ist der Sinn? Und ich so, oh Gott, ja, nimm mir noch mehr Mut. Also es war mit sehr viel Existenzängsten dann natürlich auch verbunden. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich war voll Anxiety, als ich in Berlin war. Aber ich wurde relativ schnell in die Agentur Office of Arts aufgenommen. Und tatsächlich, und dann habe ich Akquise gemacht, Telefonakquise. Und das, obwohl das so beängstigend war, es wirkte so auf mich, als ob das für dich nicht so die Hürde ist, irgendwo anzurufen. Für mich ist das schon ein unangenehmes Gefühl, zu sagen, hallo, hier bin ich, wer will mich?
Es ist nur der erste Satz immer. Der erste Satz, warum dich stellst dich vor und wer bist du? Aber du musst ja überlegen, ich finde es eigentlich ganz nett. Ich finde es besser, als eine E-Mail zu schreiben, weil du direkt auch ein Feedback hast. Ich komme weniger damit klar, auf eine Antwort zu warten, als irgendwo anzurufen und direkt den Kontakt mit den Leuten zu haben. Am liebsten würde ich noch die Tür aufmachen und reingehen und die Leute
ja,
sehen, ehrlich
gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil so bleibst du denen auch in Erinnerung. Und, ja.
Und nur am Anfang zu sagen, hallo, ich bin der, ich mache das, darf ich das bei euch machen? Das ist die Hürde. Und dann, du rufst ja bei einem Synchronstudio an, klar, dass da ein Sprecher anruft. Du rufst ja nicht beim Bäcker an und sagst, kann ich bitte für Sie die Telefonwarteschlange sprechen, wenn die Brötchen fertig sind?
Ja, das wäre schon ein bisschen crazy. Im Hinterkopf habe ich dann so, wie viele Sprecher rufen da an, sind die genervt, ja. Die Aufnahmeleiter haben viel zu tun, man will also die nicht direkt vergraulen und so. Aber es ist der richtige Weg auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich dann halt eine Studioliste gekriegt und dann habe ich die abgeackert. Und das war ganz interessant, weil es war so voll...
Ordentlich was zu tun gehabt in Berlin mit der Studioliste.
Es war eine Hürde überhaupt überall anzurufen. Ich dachte, oh Gott, was bringt das überhaupt? Will mich denn überhaupt jemand? Und interessanterweise, ich glaube, bei dem, lass mich nicht lügen, unter 5 Anrufe war es. Bei dem 3. Anruf oder so, 20 Minuten später hat die Aufnahmeleiterin angerufen, ja, klar, ich habe hier morgen 20 Takes für dich.
Mega.
Ja, und das war auch so ein Wow-Moment dann für mich. Oh wow, das ist ich werde... Ich darf als Sprecherin arbeiten. Wow, das war echt
aber es ist dann doch wirklich auch nochmal der Beweis, dieses sei Berliner, ne? Also zieh nach Berlin. Ne? Mhm. Das ist schon echt
krass. Da habe ich noch mehr zu erzählen, weil auf jeden Fall habe ich dann peu à peu so kleinere Sachen gemacht, aber regelmäßiger. Ne? Das hatte ich hatte vorher gar keine Regelmäßigkeit. Und ich finde, das ist so ein Job, den lernst du mit Regelmäßigkeit im Studio. Ja. Und das kannst du, finde ich, in keiner Ausbildung und auf keiner Schauspielschule lernen, wenn du jeden Tag synchronisierst und im Studio bist und mit dem Team arbeitest. Und das war cool, dass ich dann von Studio zu Studio, hier ein paar Takes und dann die Leute kennenlernen. Und das war echt eine tolle Erfahrung und auch oft zugucken können. Das war auch eine super Lehre, den großen Sprechern und Sprecherinnen zugucken zu dürfen. Das war der Hammer, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Dann hatte ich trotzdem die ganze Zeit Angst, ob das überhaupt alles Sinn macht, was ich hier mache, ob das funktioniert langfristig. Und man hatte ja nicht jeden Tag einen Job. Und wenn man mal einen Job hatte, dann für 3 Takes und dann hast du vielleicht eine Woche wieder nichts. Und dann habe ich aber auch die Synchron-Masterclass gemacht bei der Katharina Koschny. Mhm. Und da hat man so 2 Wochen, wurde man gedrillt und ich habe es geliebt. Und es hat mir so viel bedeutet, jeden Tag das ausüben zu können, dass ich 2-mal vor Freude geweint habe. Das war so ein bisschen peinlich, aber es war halt so. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja, also sie wollte einfach nur Feedback haben, wie man das jetzt fand. Und dann habe ich angefangen zu reden und habe ich angefangen zu heulen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das voll viel bedeutet, dass ich das, worauf ich so jahrelang gewartet habe, auf einmal jeden Tag machen darf. Und es war ja nicht mein richtiger Job, es war ja nur üben in einem Studio. Und das hat schon gereicht.
Manchmal ist es das, was man denkt, macht einen nicht so emotional, wie wenn man es dann über die Lippen rauslässt, ne? Wenn man es dann einmal selber aus der eigenen Stimme hört. Weißt du, was ich meine?
Ja, dann kommt das Gefühl erst hoch. Mhm. Ja. Das ist auch fürs Sprechspiel auch total spannend. Gerade wenn man so Schreie hat oder so, was technisch manchmal ja schwierig ist. Aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Nacht einen Streit hast mit dem Partner, am nächsten Tag funktioniert die Stimme super. Weil halt die Emotionen, also einen darauf vorbereiten, den Körper, dass jetzt geschrien werden muss. Und das auf Knopfabdruck aufrufen, das ist ja auch dann rein technisch eigentlich eine emotionale Sache, damit es besser funktioniert. Ja, auf jeden Fall hat das ganz gut funktioniert und es kam eine Regelmäßigkeit rein. Ich konnte was für meine Vita aufschreiben.
Dein das Vater war beruhigt, weil die Mieten alle bezahlt waren.
Nee, das hat nicht gereicht, um alles zu bezahlen. Ne? Aber ich hatte ja Ersparnisse und ich habe aber gemerkt, dass ich dann voll auch dann wieder so in so depressive Muster verfalle, dass ich nur aus dem Haus gegangen bin fürs Synchronsprechen, Essen holen und ins Pressevorführung ins Kino gehen. Und sonst war ich nur in meinem Zimmer. Und habe gemerkt, dass ich so voll eingehe und dass die Stadt, also Berlin ist super cool und für manche, die so abenteuerlustig sind, bestimmt total geil und aufregend. Für mich war es irgendwie zu viel, auch wenn ich nicht nur zu wissen, was für Möglichkeiten da sind und dass da so viel los ist. Mich hat das tatsächlich auch gestresst, so das zu wissen. Ich hatte eine starke innere Unruhe und so eine Motivationslosigkeit und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, ich will wieder zurück, so nach 3,5 Monaten. Bin ich dann halt auch schon wieder zurück.
Oh wow, echt? Ja, schnell.
Und dann hatte ich wieder die erneute Angst, da toll, jetzt hast du dir was aufgebaut und jetzt ist es lost quasi. Aha. Ne? Aber, und das ist das Coole, es lief weiter. Ich habe darüber hinaus dann Aufträge gekriegt, in dieser Umgebung auf einmal. Yeah. Yay, das war voll cool.
Curl to the rescue.
Ja, und dann, genau, und ab da lief es halt tatsächlich. Obwohl ich dann gar nicht mehr in Berlin war, lief es trotzdem weiter und besser.
Aber durch
Akquise, die du auch gemacht hast, also im Vorhinein, oder?
Also es ist halt, ich weiß nicht, manchmal sagt man so, also es hatte sich angefühlt wie ein Schneeballeffekt. Und manchmal sagt man ja auch so, da, wo du Energie hinsendest, dann kommt die Energie zurück. Mhm. Und so hat es sich irgendwie angefühlt, dass es etwas zum Rollen gekommen ist. Und ich denke aber, es liegt auch natürlich daran, dass ich dann mehr vorweisen konnte und mich mit mehr Material und Projekten bewerben konnte. Und ja, und dann durfte ich auch hier in der Gegend Sprecherin sein. Und das ist so, läuft die, also ich, die letzten zwei Jahre
ja?
mache ich das hauptberuflich. Yeah. Ich freue mich immer noch drüber.
Ja, Glückwunsch. Also toll. Ein toller Weg mit so vielen, ja, also wirklich eine schöne Geschichte mit vielen Hoch, Ups and Downs und mit vielen Gewissensbissen und Neuanfängen. Und aber hervorsticht ja wirklich deine Zielstrebigkeit daran und dann auch weiterhin der Glaube daran, dass es doch irgendwie klappen kann. Und das ist jetzt, kommt jetzt aus der Geschichte nicht hervor, aber du bist halt einfach ein total nettes Mädchen, ne? Also du bist einfach total freundlich und nett und du hast es halt auch drauf. Deswegen hast du dich natürlich dann auch beweisen können. Das ist natürlich toll.
Ja.
Du bist nach Köln zurückgekommen, aber trotzdem pendelst du jetzt ab und zu noch nach Berlin oder auch München oder was für so weiterhin für so 20 Takes?
War anfangs so, aber jetzt habe ich eigentlich genug hier zu tun, dass sich das, dass sich das irgendwie so ausgependelt hat, sozusagen. Ja. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr meine ersten zwei Hörbücher aufgenommen und das fühlte sich ganz anders an, weil das ist etwas, was ich lernen muss, weil es ganz anders funktioniert als synchron, wo ich das so das Gefühl hatte, ich check es direkt.
Mhm.
Und davon irgendwie so, das ist schon, das muss man erstmal, diese Dehnübung muss man erstmal hinkriegen, wenn man es noch nicht gewohnt ist, weil es ja komplett anders ist. Und ich weiß noch, dass der erste Hörbuchjob, der dann nicht funktioniert hat, da hieß es, du darfst nicht klingen wie eine Synchronsprecherin, das ist das Wichtigste. Und ich dachte mir so, okay. Und also ich habe gesagt, ja, kein Problem. Und ich dachte mir, wie soll ich das machen? Ich habe ja nur synchron gesprochen. Und das hat natürlich dann nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, was dann verlangt
war. Es hat nicht funktioniert im Sinne, dass der Job nicht zustande kam oder dass das Endresultat nicht so geil war?
Dass abgebrochen werden musste, ne? Weil ich natürlich
den Duktus hast du nicht
gefunden. Den Duktus habe ich dann halt nicht getroffen. Aber dann habe ich auch Coachings gemacht und dann kamen neue Hörbuchanfragen rein und habe ich es letztes Jahr dann wieder gemacht, wieder neu angegangen. Und da lief es dann, ja. Aber es hat sich, um darauf zurückzukommen, es hat sich halt anders angefühlt wie synchron, weil das war dann wie so ein Gefühl wie Arbeit, so. Und synchron fühlt sich an wie Spielplatz, so ein bisschen. Obwohl es auch voll schwer ist. Ich will gar nicht so, das ist voll hyperschwer.
Aber das macht es natürlich auch total attraktiv als Beruf und auch macht es halt auch dann deswegen am spaßigsten. Ne?
Ja, ich finde, da kriege ich auch so einen Adrenalinkick teilweise. Also so eine Challenge, die dann, ja.
Ja, du lebst ja die Emotionen mit. Natürlich beim Hörbuch auch, aber schon eher so ein bisschen in gediegener, gedämpfter Variante, als wenn du im Synchron, wie du eben sagtest, irgendwie dich vor dem Mikrofon mit deiner Partnerin streitest und anschreist oder tot durch Flammenwerfer hast oder so, ne?
Ja, natürlich. Und der Rhythmus ist auch ein ganz anderer, weil du halt, beim Hörbuch ist es ja so, du musst ja halt die ganze Zeit die Spannung halten und eigentlich auch vom Anfang bis Ende so mitdenken und bei, das erfordert sehr viel Konzentration und Synchron auch, aber du hast ja pro Tag immer, also bei mir zumindest ist es so, immer wieder neuen Input, immer wieder neue Szene und immer wieder, also du kannst immer wieder neu ansetzen und das ist funktioniert in meinem Kopf immer, also arbeitstechnisch sehr gut.
Ja, die Synchron ist so ein bisschen der Sprint oder vielleicht so der 200 Meter Hürdenlauf, ne, immer wieder und springen und jetzt noch ein bisschen und springen und so ein Hörbuch ist irgendwie so ein Marathon, ne, du musst
gutes Beispiel.
Dankeschön, gerne, ja. Dankeschön. Schreibe ich mir auf, bringe ich in nächster Episode wieder. Ich finde Synchron ist einfach ein Synchron.
Das Buch.
Kennen Sie Hürdenspringen? Das ist synchron. Ich habe noch eine Frage zum Berlin, vielleicht Gegensatz zu Köln auch. Du sprachst damals, als du von YouTube sprachst, von so einer kleinen Community, die sich da gebildet hat, wo ihr euch gut ausgetauscht habt. Hattest du das auch in Berlin während deiner Synchronzeit da? Ich meine, es war nur eine kurze Zeit, die du jetzt da warst, aber vielleicht auch so im Vorhinein, als du da versucht hast, Fuß zu fassen. Gab es da auch, außer deinen Mentoren, die du eben so ein bisschen ansprachst, oder zumindest dem Axel hauptsächlich, gab es da auch so SprecherInnen, mit denen du dich viel ausgetauscht hast?
Ja, ich hatte mit Axel, Charles und Dennis.
Mhm.
Mit denen habe ich mich hauptsächlich ausgetauscht. Aber das war ja vorher die Jahre auch immer so, dass ich da mir bei denen Rat holen konnte und was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, weil das machen die natürlich nicht mit jedem. Die müssen auch, hat auch Charles immer gesagt, sag nie, dass ich dich wegen irgendwas nur besetze, weil wir Freunde sind, sondern ich mache das nur, wenn ich weiß, dass die Leute das auch können.
Ja.
Ne? sind ja absolute Profis in ihrem Bereich. Und die würden halt nicht jedem helfen. Deswegen weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, dass die sich so die Zeit nehmen, mir da eine zweiminütige Sprachnachricht zu schicken und mich zu beruhigen. Ja, Chrissy, das ist am Anfang immer so. Ich weiß noch, dass ich, und als ich so auch meine ersten Termine in Berlin hatte, und da war es ja auch wieder wie Neuanfang, und dann in manchen Studios lief es gut, in manchen eher schlechter, und dann wieder gezweifelt habe, kann ich das überhaupt? Und dann habe ich dann auch den Charles gefragt, wann war der Moment, wo du wusstest, ich kann das zu 100%. Und er so, ja du, das hat 8 Jahre gedauert so. Ne? Und das habe ich halt dann, das sind halt so die Tipps, die ich innerhalb dieser Clique dann auch kriegen durfte. Und die war aber auch vorher schon da. Ne? Gerade Charles, durch die Zusammenarbeit mit Wishlist sind wir auch Freunde geworden. Und wir waren immer, wenn Berlinale war, durften wir bei ihm und seiner Frau übernachten. Und genau, die war vorher schon da. Aber ich habe auch in Berlin gemerkt, und das fand ich super cool, dass die zumindest mir gegenüber die Leute voll supportive waren. Also wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin neue Sprecherin, die waren dann sofort, ja, dann komm mal mit und guck mal zu oder stell dich doch mal da vor. Oder ich habe auch die Peggy Polo kennengelernt und so zwischen Tür und Angel. Und die war super nett und hat direkt gesagt, ja, du kannst auch hier, der Kollege spricht hier gerade, guck doch mal dazu, geh mal da rein, frag da mal. Ich so, okay, und super nett einfach. Und das bringt halt viel, wenn die Leute wenn man sich gegenseitig unterstützt in der Künstlerbranche, egal welcher Bereich es ist. Und das habe ich da, ich habe da auf jeden Fall diesen Kontakt zu Sprechern gehabt, was ich in Köln nie so gehabt hatte, tatsächlich. Und das war dann für mich so total krass, als, wann war das? Letztes Jahr, das Sommerfest bei Köln Synchron war und auf einmal ganz viele Kölner Sprecher da waren und ich war auch da. Und dann
das wollte ich nämlich ansprechen.
Das zu sehen, da sind sie. Es gibt sie. Ja.
Das wollte ich nämlich mit der Frage irgendwie auch hören oder rausfinden, wie es ist, ob das in Berlin, man sagt da ja immer so ein bisschen, spricht man immer von dieser eher Ellenbogensache oder so ein bisschen einzelkämpferisch, wenn man da unterwegs, denn ich habe es halt hier in Köln, im gemütlichen Köln, Rheinland eher so kennengelernt, als man kennt sich und natürlich gerade durch den Podcast lerne ich viele Leute persönlich kennen. Ich habe das Gefühl, wir vernetzen uns gerade alle noch viel mehr durch den VDS, durch diverse Gruppen auf Social Media, die irgendwie entstehen, wo man halt reinkommt, wenn man irgendwie Sprecher ist. Ich finde, das gibt einem so eine Sicherheit, von der du eben sprachst. Es gibt einem nochmal so eine zusätzliche Sicherheit, wenn man mal eine Frage hat, was Gage angeht, was vielleicht irgendwie einen Kunden angeht, was das oder vielleicht einfach so ein Gefühl angeht, auch mal zu hören, wie läuft es eigentlich gerade bei euch? Ach, bei euch auch? Okay, aber bei euch läuft gut, aber bei mir nicht so komisch. Ich finde, das ist sehr, sehr... Das ist auch nochmal so ein Element, was bislang echt noch immer gefehlt hat und was noch jetzt gerade erst dabei ist, sich so ein bisschen aufzubauen.
Ja, das Gemeinschaftsgefühl, das ist total schön. Und ich dachte, das liegt bei mir eher daran, dass ich irgendwie unter dem Radar bin hier in Köln und dass mich irgendwie, also ich habe mich ja nicht so, wurde ja nicht so wahrgenommen und deswegen hatte ich vielleicht auch nicht den Kontakt zu Sprechern. Und das hatte ich halt, in Berlin hatte ich das schon. Und ich weiß nicht, ob das eher so an mir lag oder ob es so ein grundlegendes Ding war. Aber es macht total Sinn, was du sagst. Gerade weil es eine kleinere Bubble ist, läuft man sich eher über den Weg. Aber ich bin ja niemanden über den Weg gelaufen, weil ich wurde ja nicht beauftragt. Ja, und ich kannte halt
stundenlang unterwegs im Stadtwald und keiner kommt dir entgegen.
Und wie das bei Schauspielern habe ich voll viel. Also ich habe einen Schauspieler kennengelernt und dann hatte ich das Gefühl, ich kannte alle in Köln. Und ich glaube, du musst echt Leute kennenlernen, die dann andere Leute vorstellen. Ja. Und das hat in Berlin ganz gut geklappt. Und in Köln ist es jetzt halt so, dass ich dann anfange, die Leute kennenzulernen oder dich jetzt auch mal persönlich kennenlernen, worüber ich mich sehr freue.
Du sprichst aber auch Games, ne? Ja. Siehst du das auch als Synchron an oder siehst du das nochmal als andere Rubrik an?
Ich sehe das als andere Rubrik an, aber es ist Stimmschauspiel.
Ja, das macht richtig Spaß, ne? Wir haben nämlich zusammen auch mitgemacht in einem Game letztens, Shadow Gambit. Das erschienen ist, so ein Piratenspiel. Das hat mir richtig Spaß gemacht, weil das nämlich, man konnte da mal wieder so richtig auf die Kacke hauen, was das Spiel angeht. Diesen Skelett-Typen, der seinen Kopf in so einer Truhe auf dem Rücken dabei hat immer.
Wie
ich weiß nicht, wie der heißt, aber der hat richtig
ploppt da nicht das Auge? Oder ploppt
der nicht? Ja, der konnte seinen Kopf immer wieder rausnehmen. Der hat eine Angel in der Hand gehabt.
Hatte der einen Fisch irgendwie?
Ach, der einen Fisch gehabt? Das weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall eine Angel gehabt mit seinem Schädel dran und konnte den Schädel immer wieder in seine Truhe packen.
Angel und Fisch ist naheliegend. Im Trailer. Hast du im Trailer mitgesprochen?
Ich weiß nicht, meine Stimme im Trailer.
Der hatte einen Satz im Trailer, das fand ich so lustig. Weil da ploppt irgendwas aus seinem Auge raus. Ich weiß nicht, irgendwas mit einem Fisch war da. Egal. Ja, nein. Ja, da waren wir dabei.
Das war cool. Hast du aber eine größere Rolle gesprochen. Ist das die Hauptrolle gewesen, die Fia?
Ja.
Ja, ja. Das ist sehr gut gemacht.
Dankeschön. Das hat
überhaupt
Bock gemacht.
Finde ich, ist es sehr beeindruckend, aber auch sympathisch an dir, finde ich, dass du so eine pass auf, lass mich erst zu Ende sprechen, bevor du jetzt irgendwie offended wirst, dass du so eine, sprichst so frei Schnauze, du hast so, ja. du redest einfach so drauf los, ne, und gibst dir nicht besonders viel Mühe in der Konversation, kommt zumindest nicht so rüber, Entschuldigung, so besonders deutlich zu sprechen, ich bin Sprecherin oder sowas auch immer.
Nee.
Und wenn ich mir dann aber anhöre, was du machst oder was du spielst, dann ich, das kommt da raus, das ist ja fantastisch. Also es ist wirklich, wirklich richtig gut. Auch bei Wishlist, um da nochmal zurückzubringen, da sprichst du doch auch die App sogar?
Ja, ja.
Das habe ich im Trailer, habe ich mir angehört. Das ist du doch, oder? Nee, Moment mal. Da habe ich mir noch was angehört bei dir, wie du normal sprichst. Nee, du sprichst ja ganz anders. Aber Moment, also du hast wirklich so eine richtige Mikrofonstimme, ja, die du so ein bisschen aufrufen kannst.
Ja, das mit Wishlist, dass ich die App Wish spreche, die Wish-Stimme, das war ein Zufall. Weil ich habe den Text geschrieben von der App, wie die App kommuniziert. Und dann habe ich das halt aufgenommen und meinen zwei Co-Writern geschickt. Und die haben dann direkt zurückgeschickt, okay, du wirst dafür besetzt, du sprichst das jetzt.
Dein eigenes Casting veranstaltet.
Ja, unbewusst eher, ne? Weil es war jetzt nicht so, ja, ich will das jetzt auch haben, deswegen gebe ich mir ganz viel Mühe. Aber das kam dann so also zustande. Und das ist ja natürlich auch praktischer und günstiger zu produzieren. Wenn ich das dann auch direkt noch mache.
Du bist die günstigere Variante, wir nehmen dich.
Nee, ich finde es auch immer, ich finde es halt generell angenehmer, wenn Menschen natürlicher reden. Und wenn Sprecher so, also generell, wenn Menschen so ein bisschen affektierter reden, finde ich es irgendwie nicht so, weniger nahbar vielleicht auch. Also das auch im YouTube-Bereich. Manche sind ja sehr moderierend. Ich glaube, ich neige auch dazu, wenn je nach Thema moderierend zu sein bei bestimmten YouTube-Formaten. Aber ich mag eigentlich am liebsten, wenn die so vlogtechnisch drauf losbrabbeln. Und das sind die YouTuber, die ich mir am liebsten angucke.
Ja, das Narrativ entsteht ja dadurch auch viel durch die Schnitte, ne? Wenn du so vloggermäßig unterwegs bist. Schnelle Schnitte hin und her vielleicht.
Vor allen Dingen heutzutage auf TikTok. Ja. So die Schnitte werden, also irgendwann.
Das kann man sich teilweise nicht mehr angucken, weil die wirklich einfach so mitten im Satz einfach
los. Ja.
Dass du so denkst, wenigstens atmen gönne ich dir. Also komm schon.
Ja, aber das habe ich mich auch letztens gefragt. Ich so, warum machen die denn nach jedem zweiten.
Vor allem ist es immer ein Jumpcut, ne? Es ist ja nicht Casey Neistat, wenigstens dreht sich um und guckt in eine andere Kamera oder sowas, ne? Dass du irgendwie denkst, okay, cool, hat einen schönen Schnitt gemacht, aber es ist halt einfach nur, nicht mal ein Ransprung.
Oder wir haben früher nur geschnitten, wenn wir uns mal versprochen haben und ich dachte aber, du kannst ja nicht nach jedem Wort dich versprechen, das ist ja ein Stilmittel geworden mittlerweile.
Ja.
Anscheinend, also die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering mittlerweile, dass es das braucht irgendwie. Naja. Aber ich will nicht alt klingen, weil wenn man sagt, so, ja, die Jugend heutzutage, die macht alles komisch.
Zu spät.
Das ist der Moment,
zu
wo man
spät.
Dann alt ist.
Wir haben eben unsere Geburtsjahre vergleicht, wir sind es leider. Wir sind alt.
Aber fühlst du dich alt? Ich fühle mich so alterslos. Hm.
Ich fühle mich alt, wenn ich sage, nächstes Jahr werde ich 40. Das klingt alt.
Ja, findest du?
Ja,
ich freue mich richtig auf
das 40er. Klingt, ja, auch, weil wenn ich mich im Spiegel angucke und sehe, ich habe zwei junge Kinder und ich kann trotzdem noch mit dem einen über die Jahrenwiesen laufende Fußball spielen, weil ich nicht gebrechlich bin, dann fühle ich mich auch jung. Dann fühle ich mich auch gut.
Ja, verstehe.
Aber wenn ich mir vorstelle, das ist eine 4 und eine 0 auf dem Geburtstagskuchen, wenn ich mir, dann denke ich an meinen, dann denke ich noch mit der 20-Jährigen denke, dass ich denke, ah ja, das ist ein alter Mann, der 40.
Weißt du, wie ich umgedacht habe? Dass ich bei jedem Geburtstag, wo die Leute sich dann eher so ärgern und sagen so, oh, noch ein Jahr älter, jedes Jahr sage ich mir, ich durfte ein Jahr länger leben.
Ach ja?
Und ich sage nicht, ich bin schon so und so viele Jahre alt, sondern ich sage, ich durfte schon 37 Jahre leben. Weil so ist es ja wirklich. Klar. Eigentlich sollte man das wertschätzen, weil Altern ist ein Privileg. Es ist einfach so. Und eigentlich sollte man jedes Jahr erst recht feiern, umso älter man wird, dass man es so weit geschafft hat.
Noch eine Sache, die wir schon mit 20 Jahren gerne gewusst hätten.
Das ist nichts Selbstverständliches.
Hätte, wäre, wenn. Dein Werdegang ist wirklich bis hierhin schon sehr, sehr, sehr spannend gewesen.
Das ist halt so ein Flummi-Werdegang, ne? Bin, mal so.
Ja, aber meiner ist auch alles andere als geradeaus. Ist schon zickzack. Aber das macht es dann auch spannender. Irgendwie
stimmt.
So. Dadurch lernt man mehr mit Herausforderungen, auch mit Niederlagen irgendwie umzugehen und so. Und das macht einen dann wieder stärker für die nächste große Challenge.
Voll. Und wenn das auch wenn man so mehrbeinig, sage ich mal, aufgestellt ist mit verschiedenen Berufen, dann wenn das eine weniger läuft, dann läuft das andere vielleicht besser. Und so ist es auch dann auch für die finanzielle Sicherheit eine gute Sache, wenn man mehreres gelernt hat, ne?
Chrissy, vielen lieben Dank, dass du bei mir warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr lange geredet. Wir hätten, also, glaube ich, noch weiter reden.
Ja, voll.
Aber komm, wir treffen uns einfach in 5 Jahren nochmal. Also gerne häufiger und früher, aber in 5 Jahren nochmal vom Mikrofon. Und dann bin ich gespannt, was wir uns dann erzählen können.
Und dann gibt es für eine weitere Therapiestunde. Bei Borgert.
Therapie bei Borgert. Borgert Therapie.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du uns Sprechern und Sprecherinnen eine Plattform bietest, um gesehen oder gehört zu werden oder dass man mehr Bewusstsein für diesen Job hat. Weil gerade in Zeiten, wo KI ja kommt, ist es da, glaube ich, umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass es ein Berufsfeld ist, wo Menschen hinter sind, die davon leben und die das lieben und wo es sehr, sehr schade und traurig wäre, wenn es das eines Tages nicht mehr gibt.
Das mache ich sehr gerne. Danke dir.
Wieder.
Tschüssi.
Tschüss.
Borgard spricht ist eine Podcast-Produktion von Film & Voice. Die Titelmusik ist geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Fotos und Videos zum Podcast gibt's auf www.borgard.de/podcast oder bei Instagram @sprecherborgard.